Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Ich lese 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Das ist kurz. 4 Worte. Doch welch ein hammerschweres Gewicht. Du sollst nicht töten. Jesus wiederholt dieses Gebot im Neuen Testament. Es ist die Stelle, die wir schon hörten. Es kam ein Mann zu ihm und er fragte, wie er das ewige Leben bekommen könne. Und Jesus sagt, halte die Gebote. Er fragt, ja, welche? Und indem der Herr ihm das sagte, zeigte er ihm ja auch die Sünde. Und das Erste, was er sagte, du sollst nicht töten, kamen dann auch weitere. Aber dort wird es wiederholt, nur deswegen erwähne ich es noch einmal. Auch der Herr Jesus hat es im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Töten, darunter fällt im Besonderen das Morden. Auch vom Begriff her. Hier übersetzt ja zunächst aus dem Hebräischen. Gott erwartet eine absolute Achtung des Lebens, das ihm nämlich gehört. Er erwartet Achtung des menschlichen Lebens. Und das muss ich jetzt auch direkt vorweg sagen. Wir betrachten dieses Gebot nicht etwa unter dem Gesichtspunkt, ob man ein Tier nicht schlachten dürfe. Es geht um menschliches Leben. Das ist ganz klar. Die Schlachtung von Vieh im Alten Testament wie im Neuen Testament ist erlaubt. Dass ein Gerechter sein Vieh nicht missbraucht, das ist eine andere Frage. Das heißt, es ist keine Frage. Da heißt es in der Bibel, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Ja. Das wollen wir auch wohl sagen. Aber dennoch darf Vieh geschlachtet werden. Ich muss das vorweg sagen, weil es ja die verschiedensten Gedanken gibt. Da war einmal ein Professor, der hielt einen Vortrag. Er war gläubig, er ist gläubig, er lebt ja noch. Und dann kam aus dem Publikum eine Frage und da wurde dann gesagt, es war mir eine Feststellung, er liefe doch auch über den Bürgersteig, ich muss es jetzt mit meinen Worten wiedergeben, und da hätte er vielleicht Ameisen totgetreten. Auf diese Frage hat er nicht geantwortet. Das betrifft den Bereich nicht, aber es gibt immer welche, die suchen irgendwelche Ausflüchtiger. Warum? Um am Eigentlichen vorbeizukommen. Das ist es nämlich. Man sucht sich alles Mögliche und fängt an, da noch was hochzuheben. Das trifft den Kern bei weitem nicht. Es trifft völlig daneben. Aber in sich selbst hat man vielleicht etwas, das man verbergen muss. Und deswegen kommt man auf solche Gedanken. Man will um Gottes Gebote drumherum kommen. Also, es geht um menschliches Leben. Und dann muss ich auch noch vorweg sagen, es gibt auch in Bezug auf das Gebot, du sollst nicht töten, Ausnahmen. Die will ich nur kurz beleuchten. Ich hatte erst vor, es etwas länger zu machen, aber es wäre dann zu lang und würde auch am Eigentlichen vorbeiführen. Also eine ganz große Ausnahme, die ist eigentlich selbstredend, sie ist keine Ausnahme, aber ich muss es auch sagen, das ist Gott selbst. Auch da kommen die Menschen ja auf die verschiedensten Gedanken. Ich hatte einmal einen Vortrag gehalten in einer Stadt und wurde während des Vortrags unterbrochen durch ein Handzeichen. Gut, ich habe gedacht, lass ihn reden. Und er sagte dann, ja, es war in einer Gemeinde, da haben Eltern gebeten, dass das Kind, das wohl schwer krank war, doch am Leben bliebe und es ist doch gestorben. Ja, es wurde gebetet und Gott hat nicht gehört, meinte er. Ich habe ihm dann sagen müssen, über allem, auch über dem Gebet steht, dein Wille geschehe. Wir können auch nicht alles mit Beten nur so formen, dass es dann nach unserem Willen geht. Gott hat auch manchmal einfach einen anderen Willen. Dein Wille geschehe. Da sagt er, ist das Ihr Ernst? Tötet Gott kleine Kinder? Da habe ich das Gespräch abgebrochen und habe gesagt, wir unterhalten uns nachher nochmal darüber. Das ist so nun bei weitem nicht. Gott ist Herr über Leben und Tod. Gott hat uns das Leben geschenkt. Es ist sein. Und er kann es nehmen. Gott fällt nun wirklich nicht unter das Gebot, du sollst nicht töten, aber auch dahin kann der Mensch kommen. Es ist das Recht Gottes, es gehört ihm. Seht, wenn diese Uhr mir gehört, dann kann ich sie nehmen oder liegen lassen. Tue ich kein Unrecht, in beiden Fällen nicht. Und so ist es auch mit dem Leben. Das Leben gehört Gott. Und deshalb gibt er es und deshalb kann er es nehmen. Und was er tut, ist gerecht und gut. Im Psalm 90 heißt es, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder. Menschenkinder, hier merken wir die Perspektive Gottes. Also, das ist keine Ausnahme, das ist eigentlich selbstredend. Aber dennoch, man sieht, man muss das heute auch sagen. Dann ist da noch die Ausnahme, nämlich der Staat, der Ordnung wahren muss. Auch hier dürfen wir nicht blind werden. Gott hat Gefallen an einem Staat, auch an Regierenden, die Ordnung walten lassen. Es muss so sein. Und das ist durchaus eine Ausnahme. Und zwar Ausnahme im Rahmen von Recht und Gesetz. Denn Gott will nicht, dass das Faustrecht gilt, dass Lynchjustiz gilt, dass jeder macht, was er will. Was glaubt ihr, was das für ein Chaos wäre? Und das will Gott nicht. Deshalb gibt es hier auch eine Ausnahme. Römer 13, Abvers 3, ich will das nur kurz lesen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich, denn sie trägt, und jetzt kommt es, das Schwert nicht umsonst. Und wenn sie es nicht umsonst trägt, darf sie das Schwert auch anwenden. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Damit das Böse nicht Überhand nimmt. Natürlich ist das ein Thema, das könnte man jetzt, wer weiß, wie auswalzen. Unrechtsstaaten und alle das. Das will ich nicht. Ich glaube, das können wir selbst einordnen. Es geht nur vorweg um Ausnahmen, die wir auch bedenken müssen, damit wir nicht in verkehrte Richtungen denken. So, jetzt aber wollen wir zum Eigentlichen kommen. Wie uns das Gebot ja eigentlich bekannt ist, und da geht es von Mensch zu Mensch. Du sollst nicht töten. In voller Wucht trifft uns dieses Wort. Wissen wir, wo der erste Mord geschah in der Menschheitsgeschichte? Zwischen welchen Personen er geschah? Zwischen zwei Brüdern. Nicht zwischen Fremden. Kain und Abel. Der Abel hatte dem Kain nichts getan. Warum erschlug denn nur Kain den Abel? Kain hasste den Abel. Aber Abel hat keinen Anlass dazu gegeben, dass Kain ihn hätte hassen müssen. Es war aber so, beide haben ein Opfer gebracht, dem lebendigen Gott, Abel und Kain. Und das Opfer Abels hat Gott gnädig angesehen und das Opfer Kains hat er nicht angesehen. Oh, und da wurde Kain sehr zornig. Ja, aber das war doch ungerecht, oder nicht? War Gott hier ungerecht, dass er das Opfer des Abels angenommen hat und das vom Kain nicht? Nein, nein, nicht Gott war ungerecht. Wisst ihr, wer ungerecht war? Kain war ungerecht. In 1. Johannes 3 heißt es, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Ja, so ist es. So ist es oft, der Ungerechte ermordet den Gerechten. Es war ein tiefer Abgrund in dem Herzen des Kain. Unerklärliche Abgründe, schwindelnde Tiefen. Und die können sich schnell in jedem Herzen auftun. Wie ging der Mord eigentlich vor sich? Hat Gott ihn einfach so dahingehen lassen, den Kain? Nein, das hat er nicht. Obwohl Gott die Opfergabe Kains nicht annehmen konnte, weil er ungerecht war, weil er böse war, hat Gott ihn doch gewarnt. Und ich denke, er warnt auch heute die Menschen, wenn sie vor einer solchen Tat stehen. Es heißt in der Bibel, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Warum? Weil er böse war, ich sagte es ja schon. Und Kain ergrimmte sehr und sein Antlitz senkte sich. Er konnte dem Abel nicht mehr in die Augen schauen. Es war unmöglich. Er konnte nur noch auf den Boden schauen. Und der Herr sprach zu Kain. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Er sieht alles. Hat den Kain gesehen. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du ergrimmt? Und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust? Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein. Du aber wirst über ihn herrschen. Da lagerte die Sünde vor der Tür gleich einem Löwen. Da können wir sagen, da können wir ja nichts machen. Ich kann gegen einen Löwen nichts ausrichten. Doch, Gott sagt, du wirst darüber herrschen. Und wenn Gott das sagt, dann gibt er auch die Kraft dazu. Er hätte dem Kain die Kraft gegeben, sein Antlitz wieder zu erheben über die Sünde, die vor der Tür lagert, in Form eines sehr gefährlichen Löwens. Hätte er Macht gegeben, darüber zu herrschen. Aber Kain nahm die Macht nicht in Anspruch. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, was sprach er? Wir wissen es nicht. Vielleicht folgendes, du Abel, vielleicht war so ein Flackern in seinen Augen, Abel, ich muss heute aufs Feld, es ist so viel Arbeit, kommst du mit, hilfst du mir was? Und der gutmütige Abel, der hat gesagt, ja natürlich helfe ich dir. Dann sind sie beide aufs Feld gezogen. Ach, er hätte ja beschämt sein müssen, der Kain, jetzt hilft er mir auch noch. Der will mir ja überhaupt nichts. Und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Da hat er seine Hacke oder was immer er in der Hand hatte genommen. Vielleicht war Abel gerade dabei und hat sich gebückt. Ich weiß nicht, ob er ihm ins Angesicht gesehen hatte, ob er das überhaupt konnte. Vielleicht hat er ihn von hinten erschlagen. Dann fiel er um. Vielleicht in die Ackerfurche. Dann schaute er in die starren Augen. Und das Blut sickerte in den Ackerboden. Keiner hat's gesehen, deswegen ist er ja auch aufs Feld gegangen. Keiner hat's gesehen. Keiner hat's gesehen. Einer hat's gesehen. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ja, wusste das der Kain nicht? Natürlich wusste das. Oh, wie muss ihm diese Frage durch Mark und Bein gegangen sein? Gott fragt nach seinem Bruder Abel, wo ist dein Bruder Abel? Das war eine Frage zur Selbstbesinnung. Das muss der nachdenken. Was sollte er denn Gott sagen? Und was macht er, wie es heute immer gemacht wird? Er redet sich raus. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ach, wusste er denn nicht, dass der lebendige Gott alles sieht? Er fängt an, sich so lapidar zu entschuldigen. So ungefähr, ist es denn meine Aufgabe, zu gucken, wo mein Bruder Abel ist? Kann ich doch nicht wissen. Gott diskutiert nicht lange, nicht? Was hast du getan? Da war er gestellt. Was hast du getan? Seht, das sind die Fragen, die stehen heute noch da, wenn ein Mensch den anderen ermordet hat. Gott sagt, wo ist er? Und er sagt, was hast du getan? Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Er war vielleicht schon gar nicht mehr auf dem Ackerboden, der Abel. Vielleicht war er schon zu Hause, da traf ihn diese Frage. Der Kain, ja, vielleicht war der Kain schon zu Hause, aber da traf ihn diese Frage. Das Blut schreit zu mir vom Ackerboden her. Und das ist heute noch so, das wollen wir bedenken. Wenn unschuldiges Blut vergossen wird, das hat eine Stimme vor Gott. Und das schreit. Und es ist ihm gesagt, horch, horch mal, du hörst sie auch. Und das ist das Gewissen. Wenn es nicht ganz totgetreten ist, ist da das Gewissen. Horch, das Blut hat eine Stimme und der Mörder selbst kann es hören, muss es hören. Was glaubt ihr, wie viele Mörder leiden? Die kommen damit nicht zurecht. Auch früher in Unrechtsregimen, was manche getan haben, was manche von der SS getan haben. Manche sind tatsächlich so hartgesotten gewesen bis zum Schluss. Ja, das gibt's auch. Das ist ja das furchtbarste Gericht. Aber es gibt auch welche, die konnten da nicht sterben. Da schrie das Blut vom Ackerboden her. Eine ganz schlimme Sünde. Dass das Blut schreit, ist noch eine Gnade. Denn du hast Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun. Und so schreit das unschuldige Blut bis heute. Es hat eine Stimme. Das war ein Einzelmord. Es gibt Massenmord. Es gibt Völkermord. Du sollst nicht töten. Ach gut, dass wir damit nichts zu tun haben, nicht? Auf der einen Seite gewiss, aber auf der anderen Seite, wir haben alle damit zu tun. Nein, sagst du, ich nicht. Ich habe noch keinen umgebracht. Ja, ja. Aber warst du nicht schon auf dem falschen Wege dahin? Und das ist jetzt die Verfeinerung des Gebotes, die uns Jesus nachher zeigt, wenn ich den Vers lese. Seht, wenn man einen falschen Weg einschlägt, ab welchem Zeitpunkt ist der Weg falsch? Erst nach einem Kilometer? Nein, von Anfang an, schon der erste Schritt ist falsch. Das müssen wir ganz klar sehen. Erst wenn man das Ende erreicht hat, ist er dann falsch? Nein, nein, ich sagte ja schon von Anfang an. Und so ist es auch mit dem Gebot. Du sollst nicht töten. Dem geht ja etwas voraus. Da ist vielleicht jemand, der geht dir so auf die Nerven. Und dann wirst du ärgerlich. Und dann kommt Zank. Und dann kommt Streit. Und dann kommt Feindschaft. Und dann kommt Zorn. Und schließlich kommt Hass. Abgrundtiefer Hass in der Seele. Und das ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt bis zum Mord. Wo der Mensch denkt, das stillt meinen Hass. Und dann schreit das Blut vom Ackerboden her. Du aber sollst darüber herrschen. Wer immer der Mensch ist und wenn er weit von Gott weg ist, wenn er Gott in solcher Situation anruft, wird er ihm helfen, wie er kein geholfen hätte. Aber viele rufen nicht. Und dann kommt die Tat. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist ein Schimpfwort, Hohlkopf, so ähnlich, aber eben nicht so lapidar, da steckt was hinter. Der ist des Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, das ist noch schlimmer, das können wir heute gar nicht so wahrscheinlich übertragen. Es ist was Schlimmes, da steckt Zorn, da steckt Hass hinter diesem Wort. Der ist des höllischen Feuers schuldig. Ja, sagst du, ich habe doch gar nichts getan, passiert nur innerlich. Der Herr Jesus sagt, wenn das so weit ist, dann bist du schon des höllischen Feuers schuldig. Jesus verschärft das Gebot, du sollst nicht töten. Es geht nicht nur um die Tatsünde. Es geht schon um die Gedankensünden. Es geht schon um die Wortsünden. Sie sind Schritte auf dem verkehrten Weg, die hinterher bald fast automatisch, wenn das Maß überschwellt, zu dieser schlimmen Tat, zum Mord führt. Und der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass ein Totschläger hat nicht das ewige Leben bei ihm bleibend. So sieht Gott das. Ach, und da merken wir, ja, das Gebot betrifft uns durchaus alle. In verschiedenen Stadien, aber wir wollen uns warnen lassen. Das fängt alles innerlich an. Und Gott sagt, dann lagert die Sünde vor der Tür, du aber sollst über sie herrschen. Aber lasst uns zurückkommen auf die Tat. Wir haben von dem Mord gehört zwischen Kain und Abel. Ich will es mal sagen, ist ein dummer Begriff, aber es ist der klassische Mord. So wie wir kennen, ja, das ist Mord. Aber es gibt noch mehr. Was ist denn mit dem Selbstmord? Was ist denn mit der Tötung des ungeborenen Lebens? Was ist denn mit der Sterbehilfe? Mann, da sind wir ja mitten heute im Thema drin. Wir merken, die Gebote sind gar nicht so alt und so verkrustet, nicht? Sie sprechen in unsere Zeit hinein. Oh, und wenn da doch nur die, die entscheiden müssen, drauf hören würden. Ja, wenn der einzelne Mensch darauf hören würde. Der Selbstmord. Der Begriff, der geht ja noch, da wissen wir, worum es geht, nicht? Aber er wird ja verschleiert heute, der Begriff. Da redet man von Freitod. Ja, hört sich schon anders an, nicht? Man redet von Suizid, versteht ja kaum einer. Es bedeutet das Töten seiner selbst. Da kommt vom Mord wenigstens in unserer Sprache nichts mehr vor. Weg, weg ist der Begriff. So geht das überhaupt schnell, nicht? Das werden wir nachher auch noch sehen. Einfach neue Wortschöpfungen machen und schon ist es nicht mehr so schlimm. Nein, es gibt eine grundsätzlich falsche Haltung heute und das ist die falsche Haltung, dass der Mensch sagt, mein Leben gehört mir und da kann ich mitmachen, was ich will. Und das stimmt nicht. Dein Leben gehört nicht dir. Dein Leben gehört Gott und der hat es dir gegeben und nur der kann es dir nehmen, rechtmäßig nehmen. Es stimmt einfach nicht. Ja, sagst du, für mich gibt's Gott nicht. Ja, aber bitte, das ändert nichts an der Tatsache. Bitte denk's nur mal theoretisch durch. Ob du sagst, es gibt einen Gott oder gibt keinen Gott, das ist gerade egal, wenn es einen Gott gibt. Und wenn man so lange warten will, bis dass man tot ist, dann muss man's dann eben erfahren. Aber dann ist zu spät. Deswegen heute die Warnung. Es gibt ihn. Und weil es ihn gibt, da können wir an ihn glauben oder nicht glauben, er hat dir trotzdem das Leben gegeben. Und er ist es, der es auch wieder nimmt. Und wenn du es dir selbst nimmst, dann hast du Hand an dich selbst gelegt und das Gebot sagt, du sollst nicht töten. Man greift Gott vor, der Herr über Leben und Tod ist. Und das Recht haben wir nicht. Wenn die Bibel auch beschreibt, dass Menschen Selbstmord begangen haben, so ist das keine Rechtfertigung etwa dafür. Denken wir an einen Saul, er stürzte sich in sein Schwert. Auch Selbstmord. Aber wisst ihr, wer Saul war? Da können wir eigentlich nur ein Gericht sehen. Gott hat das zugelassen, er hat sich so versündigt, dass er hinterher das auch noch oben drauf setzt. Und so war es auch bei dem Judas. Er hat sich derart versündigt, dass er sich am Ende selbst das Leben nahm. Aber bitte, das ist keine Rechtfertigung dafür. Die Bibel berichtet uns das nur. Nein, Herr über Leben und Tod ist Gott, der das Leben gibt und es allein und allein das Recht hat, es zu nehmen. Wir sehen das bei Hiob. Ich will mal kurz lesen. Hiob, alle seine Kinder starben, könnten wir auch sagen. Hat Gott die alle getötet? Wir haben das schon gehört. Und wir merken jetzt auch, wie Hiob das sieht. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her, steht in Hiob 1, und stieß an die vier Ecken des Hauses, da waren die Kinder Hiobs drin, und warf auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich bin allein entronnen, sagte der Bote, dass ich dir's ansagte. Da stand Hiob auf, zerriss seine Kleider und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Und sprach, ich bin nackt vor meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist eine Haltung, die müssen wir erstmal gewinnen in solch einer Lage. Aber hier sehen wir etwas. Er ist Herr über Leben und Tod und er weiß, was er tut. Aber dieses Recht hat eben nur Gott. Und der Mensch hat das Recht nicht, auch nicht sich selbst umzubringen. Kommen wir zum ungeborenen Leben. Oh, hier wird heute gewaltig getötet. Alle sind zu Recht entsetzt über Völkermord, wo er geschehen ist. Aber ich muss uns mal fragen, was geschieht eigentlich hier? Am Volk der Ungeborenen, die haben auch was gemeinsam, wie vielleicht andere irgendwelche ethnische Gemeinsamkeiten haben, die haben alle eins gemeinsam, dass sie ungeboren sind. Was geschieht denn hier? Furchtbarstes. Wie sieht Gott denn den Ungeborenen? Das müssen wir ja auch erstmal fragen. Ich könnte ja sagen, es ist ja noch gar kein Mensch. Doch, doch. Wir müssen mal sehen, was Gott sagt. Im Psalm 139, also auch schon im Alten Testament, da heißt es, ich lese aus der Schlachter 2000, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Wisst ihr, das sind schon das allererste Stadium. Nicht den geformten Keim, den es ja später gibt. Im Fötus nennt man ihn ab einer gewissen Zeit. Auch schon der kleinste Embryo, den sieht Gott. Lass uns bedenken, nach circa 3 Wochen schlägt das Herz schon. Zwischen 5 bis 8 Wochen bilden sich die Organe aus. Später schluckt das Kleine, nicht? Und je weiter es geht, es hört die Stimme der Mutter, kann sie unterscheiden schon. Alles nur eine Frage der Zeit. Nochmal, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und jetzt will ich es einfach mal plakativ sagen. Gott weiß natürlich alles, was vorher geschieht. Aber das ist ja nicht Gottes Wille. Wenn hier steht, alle Tage sind schon in sein Buch geschrieben. Was macht der Mensch dann? Der nimmt das Buch Gottes und macht einen Strich dadurch. Und sagt, aber nicht mit mir. Strich durch. Ich sage, es ist plakativ. Aber nicht was verstehen. Gott hatte anderes vor. Er hatte in sein Buch hineingeschrieben und der Mensch nimmt den Stift und sagt, Schluss damit, so nicht Gott. Merken wir was? Und wisst ihr, wie massenhaft das heute geschieht? Es gibt eine Schätzung der Weltgesundheitsorganisation von 2011. Etwa 1/5 aller schwangeren Frauen entschließt sich zu einem Abbruch. Ich habe da ja nicht das erste Mal drüber geredet, aber plötzlich habe ich nochmal gedacht, Moment, guck doch nochmal nach, dass du nichts Verkehrtes sagst. Habe ich nochmal nachgeguckt. Ich denke, 1/5, 20%. Entspricht jährlich 42 Millionen weltweit. Nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg. der hatte 60 bis 70 Millionen Opfer. Könnten wir ja sagen, naja, ist ja noch etwas weniger. Nein, das stimmt nicht. Der Zweite Weltkrieg hat ungefähr 2/5 Jahre gedauert. Und wenn wir dann 2/5 Jahre mit dieser Abtreibungsrate multiplizieren, mal nehmen, dann kommen wir auf 238 Millionen. Ja, da versinkt ja der Zweite Weltkrieg dagegen. Da wird gesagt, wir leben in einem humanistischen Zeitalter. Und dann wird gesagt, ja, das tun wir heute nicht mehr. Aber hier redet kaum einer drüber. Und wenn drüber geredet wird, dann kommt eine Opposition. Darf das denn wahr sein? Wenn das alles keine Rolle spielt, da könnte auch alles andere, wo heute das blanke Entsetzen ist, zu Recht, ja bitte, zu Recht. Oder könnte man sagen, ist auch nicht wichtig. Ich muss es mal so plakativ sagen, was soll da ein Völkermord? Ja bitte, es ist nicht meine Auffassung, ja, das ist klar. Schlimm und schrecklich, aber man muss es doch mal auf den Punkt bringen. Ein Recht auf Abtreibung, das soll sogar hinein in die Gesetze. Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich eine verkehrte Bezeichnung. Es wird etwas, als wenn einer ein Theaterstück abbricht oder ein Buch abbricht zu lesen. Wisst ihr, was hier abgebrochen wird? Ein Leben. Leben wird hier abgebrochen, nicht irgendein Vorgang. 42 Millionen, das wäre jedes Jahr ungefähr ein Staatsvolk, kommt drauf an, es gibt ja größere und kleinere Staaten, nicht? Und das ist alles, das soll Recht sein. Vor Gott nicht. Das geht doch nicht spurlos vorüber an einer Menschheit. Welche Schuld? Aber man darf umkehren. Ich will die Botschaft auch nicht sagen, ohne den Hinweis, es gibt eine Vergebung der Sünden. Denn sonst könnten Menschen verzweifeln, wenn sie sagen, ja, ich habe es nie so gesehen. Oder sie haben schon jahrelang ein schlechtes Gewissen, weil das Blut eben doch schreit. Und wenn es auch nicht vom Ackerboden her ist. Es gibt eine Vergebung der Sünden. Das ist der Ausweg. Gott ist so gnädig, dass er auch dem Schlimmsten, selbst einem Massenmörder, noch Vergebung der Sünden anbietet. So groß ist das Opfer Jesu. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er gestorben. Nicht nur dafür, auch für die kleineren Dinge. Denn die Kleinen führen zu den Großen. Und noch das Thema Sterbehilfe. Wir müssen natürlich auseinanderhalten, aktive und passive Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe ist eigentlich ein verkehrter Begriff. Denn genau genommen ist das ein Sterben lassen. Es gibt ja heute so viele Geräte, wo man Menschen, die vielleicht noch vor 50 Jahren eines ganz natürlichen, gottgewollten Todes dann gestorben wären. Aber man kann heute mit 1000 Geräten noch Dinge machen und am Leben erhalten, obwohl der Mensch eigentlich gar nicht mehr leben kann. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Das ist auch ganz klar. Und dass das alles kein einfaches Thema ist, das ist auch klar. Und dass ich das heute hier nicht abhandeln kann, ist auch klar. Ja? Es geht nur mal gerade um ein Prinzip. Aber wenn ein Mensch für sich entscheidet, dass er, wenn eh nichts mehr zu retten ist, in Ruhe durch Gottes Willen sterben möchte, ohne an 1000 Geräten, ich übertreibe jetzt, gehalten zu werden, dann ist das keine Sterbehilfe, wenn er sagt, darauf verzichte ich, sondern dann ist es ein Sterben lassen. Also das müssen wir auseinanderhalten. Es geht also um die aktive Sterbehilfe. Da wird eingegriffen, da wird Gott vorgegriffen. Da sagt ein Mensch, ja, wenn mir das begegnet, und er weiß vielleicht noch gar nicht im Letzten, ob es ihm überhaupt so begegnet, aber egal, dann will ich das nicht. Dann möchte ich gerne jetzt umgebracht werden. Also Sterbehilfe auf Wunsch an Alten und Kranken. Aber hier müssen wir doch auf das Gebot zurückkommen. Du sollst nicht töten. Da greift man ein. So schwer ist das doch eigentlich gar nicht von Gottes Wort her. Aber es ist klar, je weiter man sich von Gott entfernt und man alles nur mit seinen fünf Sinnen beurteilt und Gott draußen rauslässt, da ist alles möglich. Wie es in einem Nachbarstaat ja war, dass man schwerkranken Kindern das Recht eingeräumt hat, dass sie auf Wunsch selbst sterben können, also dass man sie umbringt, ich muss mal einfach so sagen, zwar auf Wunsch und unter großer Kontrolle. Was will denn ein Kind da beurteilen? Das macht doch eigentlich das, was die Eltern ihm sagen. Das ist auch durch die Presse gegangen, auch in Kommentaren mit Entsetzen. Und so wollen wir es nicht. Ja, aber das sind alles die Dinge nicht. Dass es da große Nöte gibt, das will ich ja gar nicht außer Frage stellen. Da will ich auch nicht leichtfertig drüber weggehen, bitte. Aber dennoch haben wir nicht dieses Recht. Dann darf man mit der Not zu Gott kommen. Und der Herr hat immer Hilfe und Lösung und hat auch eine Absicht mit allem, was er zulässt. Das lass uns auch sehen. Es gibt ja auch ein ewiges Leben. Wie mancher ist auf dem Sterbelager noch gläubig geworden. Und weil er sich vielleicht vorher zum Beispiel selbst das Leben genommen hat oder wo es erlaubt ist, die Sterbehilfe auch die aktive in Anspruch zu nehmen, sich das Leben hat nehmen lassen, kam er nicht mehr dazu, was Gott vorhat, und er ist ewig verloren. Das müssen wir alles bedenken. Seht, und der nächste Schritt, das müssen wir auch bedenken. Wenn man erstmal einen Weg eingeschlagen hat, da kann man schon viel Missbrauch mittreiben. Nicht? Er hat es gewünscht. Er lebt nicht mehr, aber er hat es gewünscht. Er hat das wirklich gewünscht. Da fängt es schon an, nicht? Da merken wir, wie schnell wir schon was drehen können, wenn es erstmal erlaubt ist. Ach, und wenn es lang genug erlaubt ist, vielleicht kommt man dann auch noch auf den Gedanken, der ist ja nicht neu. Warum unbedingt auf Wunsch? Vielleicht geht's dann hinterher auch ohne Wunsch. Man muss das nur in schöne Worte kleiden, nicht? Und lang genug drüber reden. Euthanasie, gab's im Dritten Reich ja schon. Schöner, glücklicher Tod. Das muss nur lang genug gesagt werden. Dann glauben es hinterher die Menschen. Und meinen am Ende noch, es wäre eine moralische Pflicht. Ihr glaubt ja gar nicht, wie verdreht wir sein können. Ohne Gott, da wird alles rumgedreht. Und wird gesagt, das ist das Beste. Nur das ist gut. In der Vergangenheit haben wir das ja nie erkannt. Aber heute, in unserem aufgeklärten, überaufgeklärten Zeitalter, da haben wir es erkannt. Jetzt wissen wir, was die reine Wahrheit ist. Und darüber steht, du sollst nicht töten. Das einfach nur als eine Warnung schon für die Zukunft. Wer weiß, wie alles mal kommt. Ohne Gott können wir nichts garantieren. Und deshalb, lasst uns doch auf die Gebote Gottes achten. Sie sind ein schützendes Geländer vor dem Abgrund. Aber ein Geländer schränkt uns doch ein, oder? Nein. Ein Geländer gibt uns mehr Spielraum. Uneingeschränkte Freiheit bedeutet Verlust der Freiheit. Nur in Christus liegt vollkommene Freiheit. Er behauptet, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das eigene Joch ist hart und die eigene Last ist schwer. Wollen wir dieses Angebot denn nicht annehmen? Komm, auch du, nimm den Herrn Jesus an. Er vergibt alle Sünden. Er will dich frei machen und die Begrenzungen, die er dir schenkt, sind deine und meine Freiheit. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir dürfen dir danken. Deine Seile sind unsere Freiheit. Sie bewahren uns, abzustürzen in den Abgrund der Sünde, wo wir aus eigener Kraft nie mehr herauskommen. Und wenn wir drin liegen, reichst du uns die Hand, um uns herauszuziehen. Herr, wir bitten dich, lass dein Wort einen bleibenden Segen in uns hinterlassen und hilf uns und lass uns dir folgen. Amen. Amen.